Ja, für uns Christen ist der Advent und das Warten auf den Herrn, das Warten auf Jesus Christus, der uns verheißen ist und der uns das Heil bringen soll.
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Wir befinden uns heute im Landeskrankenhaus Rankweil. Ich spreche mit Dr. Juliana Treu. Sie ist in Innsbruck, Wien und Bregenzer Wald, genauer gesagt in Eck, aufgewachsen. Und über ihren Namen hat ja schon Thomas D. im Sommer etwas gesprochen. Treu, das lassen wir jetzt mal beiseite. Wir sprechen heute über die Seelsorge. Aber zuerst einmal, Juliana ist 48 Jahre jung, verheiratet und Mutter von 3 tollen Kindern. Schönen guten Morgen, Juliana.
Guten Morgen.
Ja, vielleicht einfach kurz ein Schwenk aus deiner Kindheit, aus der Jugendzeit. Was ist da in Erinnerung geblieben?
Ach, meine Kindheit und Jugend war geprägt von ganz viel Musik. Ich habe Cello gespielt und war in unterschiedlichen Formationen als Musikerin tätig in meiner Freizeit. Bin in Wien in den Kindergarten, in Eck zur Schule und habe dort meine Schullaufbahn bis zur Matura durchgezogen. Ja, wer im Bregenzer Wald aufwächst, der hat mit Skifahren und Wandern zu tun. Auch das waren oder sind nach wie vor Leidenschaften. Und so gestalte ich auch heute noch meinen.
Das hat dich dann doch vom schönen Bregenzer Wald nach Feldkirch gezogen, ja, wo du jetzt wohnhaft bist.
Genau, genau. Mit vielen Zwischenstopps. Ich habe in Innsbruck studiert, Theologie und Philosophie. Bin dann auch ein Jahr ins Ausland nach Indien. Habe dann die Krankenhausseelsorgeausbildung in Innsbruck absolviert. Habe meinen Mann geheiratet, 3 Kinder bekommen. Zwischendurch noch ein Doktorat fertig geschrieben. Und bin dann mit meinem Mann nach Amerika, nach Palo Alto.
Kalifornien.
In Kalifornien, mitten in Silicon Valley, für 2 Jahre. Dort hatte mein Mann ein Forschungsstipendium und ich durfte auch dort Krankenhausluft schnuppern in der Lucile Packard Kinderklinik. Und ja, nach dieser Zeit sind wir zurück nach Vorarlberg und sind jetzt hier im schönen Ländle wieder sesshaft.
Sehr schön. Und treibt sich jetzt wieder in nächster Zeit ins Ausland oder ist jetzt vorerst mal Ruhe eingekehrt?
Puh, also ich bin Nomadin, bleibe das vermutlich auch mein Leben lang. Wer weiß.
Das Leben ist eine Reise.
Genau.
Indien ist ja auch nicht das Land, wo man einfach so bereist. Ich glaube, das hat auch Gründe. Warum genau Indien?
Mhm. Ich habe in Indien studiert. Unsere Fakultät in Innsbruck, die Theologische Fakultät, hat eine Partnerschaft mit den Jesuiten in Pune. Und dieser Austausch, der hat mich dazu gebracht, zusammen mit einer Studienkollegin ein Jahr in Indien zu studieren, katholische Theologie zu studieren. Das ist nicht üblich, weil in Indien nur 3% Katholiken sind. Das heißt, es ist eine Minderheit in Indien.
Das war sicher spannend, oder?
Ja, natürlich. Der Einfluss sehr, sehr indisch, die Philosophie Indiens war Grundlage vieler Dinge, obwohl es katholisch ist. Und eine riesig große Herausforderung für mich in einer Studienumgebung mit 700 angehenden Priestern und nur 70 Frauen Theologie zu studieren. Mhm. Aber es war wunderbar. Also,
du hast ja auch indische Wurzeln.
Genau,
meine
Mama ist aus Indien, auch geboren in Pune. Und für mich war dieses Jahr auch wirklich so ein Jahr des Wurzeln kennenlernens, auch der Familie kennenlernens. Ich habe das Urgroßelternhaus besucht. Ich habe viele Cousins und Cousinen meiner Mama besuchen können für mich einfach ein Puzzleteil meines Daseins finden und zusammensetzen.
Ja, was hat dich bewogen, Theologie zu studieren?
Puh, also zunächst einmal war es nicht so, dass ich Theologie studieren wollte. Ich wollte Medizin studieren, das habe ich dann auch begonnen nach der Matura und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das nicht vom Fach, sondern von den Umständen her, damals gab es noch keine Aufnahmeprüfung, und dementsprechend auch viele Studierende, dass diese Art des Studierens nicht meine ist. Und habe dann das völlig ad acta gelegt und eine Lehre als Zahntechnikerin begonnen und auch abgeschlossen. Und danach kam der Zeitpunkt, ich war bei der Arbeit, da ist meine Großmutter sehr plötzlich verstorben, zu der ich einen sehr, sehr guten Kontakt hatte, weil sie unmittelbar neben uns gewohnt hat und ich jeden Morgen bei ihr gefrühstückt habe, bevor ich zur Arbeit bin. Und sie war sehr sauer, dass ich nicht studieren ging, dass ich Medizin abgebrochen habe, also wirklich sauer. Und für sie war das, was ich tat, nicht das, was ich tun sollte. Ich sollte studieren. Und dann war die Beerdigung und ich war zu Hause danach und hatte so das Gefühl, irgendetwas fehlt. Und habe das Buch von Justin Garder, Sophies Welt, zu dem Zeitpunkt gelesen gehabt und die Philosophie war für mich faszinierend. Und dann habe ich gedacht, okay, Philosophie, wo kann man das studieren? Innsbruck. Und habe dann die schönere der beiden Fakultäten ausgesucht. Man kann Philosophie in Innsbruck an der GAIWI studieren oder christliche Philosophie an der Theologischen Fakultät. Und ich habe mich dann für die christliche Philosophie entschieden. Eigentlich aus pragmatischen Gründen, weil mir die Theologische Fakultät einfach besser gefallen hat, vom Gebäude her.
Und Medizin hast du davor auch schon in Innsbruck studiert?
Genau,
ja,
genau.
Und an der Leopold-Franzens-Universität,
genau. Ja. Und auch noch ein pragmatischer Aspekt kam dann hinzu, was kann man mit Philosophie dann danach machen, war so meine Frage. Und da war dann so der Tenor, ja, das ist eigentlich ein brotloses Studium, nimm was dazu, was zumindest noch irgendwie Hand und Fuß hat. Dann habe ich Theologie dazu genommen, weil es einfach vom ersten Studienabschnitt her damals noch relativ gleich war. Viel Philosophie, Vorlesungen und ja, dann war das so der pragmatische Weg, der mich dann eigentlich dazu gebracht hat, eine Leidenschaft für die Theologie zu entwickeln. Hatte dann das Glück, in meinem Studium ein Seminar besuchen zu müssen, in dem es einen praktischen Teil gab, und das war eine Zeit im Sanatorium an der Kettenbrücke in der Krankenhausseelsorge ein Praktikum zu machen.
In Wien, ja.
Mhm. In Wien. Und okay. Das habe ich dann gemacht. Mhm. Und dann war für mich klar, ich möchte Krankenhausseelsorgerin werden.
Okay, und wie ist es dann weitergegangen? Was waren denn die nächsten Stationen?
Also ich habe dann mich beworben in der Krankenhausseelsorge und diese Stelle dann auch bekommen. Und die Krankenhausseelsorgeausbildung ist eine berufsbegleitende Ausbildung. Das heißt, du arbeitest im Krankenhaus und machst zusätzlich deine Ausbildung. Das habe ich dann absolviert und war dann nach 2 Jahren quasi vollwertiges Mitglied des Teams in Innsbruck. Und habe dann gearbeitet. Dann kam mein erster Sohn auf die Welt, dann zwischendurch wieder gearbeitet und dann kam mein zweiter Sohn auf die Welt und dann, wo dann er auf der Welt war, habe ich das Doktorat fertig gemacht und danach kam meine Tochter auf die Welt. Mhm. Also eine bewegte Zeit.
Sehr, ja. Und jetzt bist du in den Landeskrankenhäusern tätig. Also heute sind wir ja in Rankweil, aber du bist auch in Feldkirch natürlich.
Auch, ja, ja, jein.
Jein, okay. Jein.
Also bei uns ist es so, das Team Feldkirch und unser Team hier in Rankweil, wir teilen uns die Nacht- und die Wochenendbereitschaft. Die Krankenhausseelsorge in ganz Vorarlberg ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr erreichbar. Das heißt, auch in der Nacht, wenn irgendein Notfall ist, kann man uns anrufen und wir kommen. Damit diese Dienste auf mehreren Schultern liegen, haben sich die Teams von Feldkirch und Rankweil zusammengetan, auch passt auch örtlich sehr gut, weil wir sehr nahe ineinander liegen. Wenn ich Nachtbereitschaft habe, das ist meistens jeden Mittwoch der Fall und 1 bis 2 Mal am Sonntag im Monat oder an einem Feiertag, dann bin ich auch für Feldkirch zuständig.
Verstehe.
Wenn dort ein Notfall kommt, auf der Intensivstation zum Beispiel, und die Seelsorge gerufen wird, muss ich nach Feldkirch. Mhm. Genau.
Juliana, wie sieht dein Alltag aus? Was sind so diese Tätigkeitsfelder?
Hier in Rankweil, wir sind hier eine Psychiatrie und eine Neurologie als 2 Schwerpunkte und dazu kommt auch noch ausgelagert von Feldkirch eine onkologische Abteilung. Mein Alltag sieht so aus, dass ich zu den Patienten gehe. Wie komme ich zu diesen Patienten? Einerseits werden wir von Personal verständigt. Bitte kommt, schaut euch bitte oder geht zu dieser Patientin oder schaut einmal bei ihm vorbei. Patient XY ist betagt, hat großen Redebedarf oder hat vor kurzem seine Gattin verloren und ist in einer Trauerphase, dann gehen wir dort natürlich vorbei. Ansonsten haben wir sind zu dritt hier im Haus, die Stationen aufgeteilt. Was heißt das? Jeder von uns besucht bestimmte Stationen, die ihm zugeteilt sind, auch ohne Auftrag. Das heißt, wir gehen dort auch manchmal von Zimmer zu Zimmer und stellen uns vor, sagen, was wir tun. Mhm. Und dort merkt man dann schon, wer offen für ein Gespräch ist oder wer einen Redebedarf hat oder wer einfach auch sagt, ich mag von dir nichts wissen, weil vielleicht auch Kirche, auch das ist ein Thema.
Mhm. Aber ist das nicht überkonfessionell oder zumindest ökumenisch?
Eigentlich schon. Also wir haben den Auftrag von unserem Bischof, als Seelsorgende zu allen Menschen zu gehen, unabhängig ihrer Religion, ihrer Weltanschauung. In erster Linie geht es um die Begleitung des Menschen.
Mhm.
Das hat zunächst nichts Religiöses, vordergründig, aber jeder Mensch hat eine gewisse Spiritualität und auch die kommt in Gesprächen zum Tragen. Also es ist nicht so, dass wir völlig unabhängig dessen, was wir sind und woher unsere Kraft kommt, zu Menschen gehen, das können wir nicht.
Mhm.
Aber wir drücken sie niemandem aufs Auge.
Und du bist von der katholischen Kirche Vorarlberg angestellt, also auch
genau,
wir, quasi der Bischof Benno.
Ist mein Chef, ja.
Ist dein Chef, genau.
Oder mein oberster Chef.
Mhm.
Mein unmittelbarer Chef ist Gerhard Häfele, der leitet die Krankenhausseelsorge im Land. Wir sind im Land um die 20, glaube ich, Personen, die in allen Krankenhäusern vertreten sind. Ja, mein Arbeitsalltag ansonsten, natürlich auch, wir haben rund unserer onkologischen und auch unserer neurologischen Stationen auch immer wieder Sterbefälle, wo es auch darum geht, nicht nur den Sterbenden zu begleiten, sondern auch die Angehörigen. Sei das in der Phase des Sterbens, wo sie einfach jemanden brauchen, der da ist, der mit aushält, der auch eine Sicherheit gibt in diesen Situationen, die für viele einfach auch neu sind. Man erlebt das Sterben eines Menschen nicht jeden Tag. Für mich ist es ein Stück weit alltäglich, ja.
Mhm.
Es hat mit meinem Alltag zu tun, aber es ist jede Sterbesituation wiederum ganz einzigartig. Also es ist nichts. Und wenn es so wäre, dass es dann mich nicht mehr betrifft oder tangiert, dann wäre ich falsch in dem Beruf.
Mhm. Also aber wie gehst du persönlich damit um? Das ist sicher keine Einfallsituation. Man muss schon sehr resilient oder gefestigt sein, denke ich, oder?
Ja, die Resilienz ist ein Thema. Auch die müssen wir oder muss ich immer wieder stärken und schauen, wie komme ich mit meinen Quellen wieder zu Kraft. Das ist sicher ein Thema. Wie geht man damit um? Zum einen ganz nüchtern gesagt, wenn es Situationen sind, die ich noch nicht lange begleitet habe, habe ich auch noch keine so tiefe und innige Beziehung zu diesen Personen. Das heißt, ich sehe zwar ihre Not und ihr Leid und ihre Trauer und sie betrifft mich auch, aber sie betrifft mich nicht so tief im Herzen, wie wenn jetzt eine Person, die ich sehr lange begleitet habe, wo ich die Familie sehr gut schon kenne, auch diesen Prozess mitgetragen habe des Abschiednehmens, da geht es mir schon auch an die Nieren zum Teil. Also das darf es auch. Wichtig ist dann auch wieder aus diesen Situationen herauszukommen und zu sagen, okay, das ist jetzt auch wieder abgeschlossen. Es ist gut, wie es jetzt ist. Da hilft auch der Glaube. Also mein Glaube, dass wir im Letzten aufgehoben sind in einer größeren Macht, in Gottes Hand, dass wir aus dieser nicht herausfallen, egal wie beschissen unser Leben war, egal wie verkorkst wir unsere Beziehungen gelebt haben, dass da am Ende etwas ist, was auch unser Leben und Sterben wohl einbettet in etwas Größeres und etwas Versöhnliches.
Mhm.
Das hilft mir schon. Ja.
Das ist ein Glaube ans ewige Leben oder ans Danach oder im Jenseits?
Ich hoffe, dass es einen danach gibt.
Ja.
Das ist mein Glaube.
Ein schöner Gedanke zumindest, ja.
Ich setze mich hin und wieder auch mit dem Gedanken auseinander, wie es sein wird, wenn es eventuell nicht so wäre. Habe ich dann falsch geglaubt?
Mhm.
Nein, das glaube ich nicht. Also auch wenn es danach zu Ende sein soll, war ich froh, dass ich in meiner Lebzeit an das glauben konnte, was mich getragen hat. Also so viel dazu. Ja, es ist diese Hoffnung und dieses, ich sage mal, dieses Urvertrauen, das mich mein Leben lang begleitet, dass es etwas gibt außerhalb meiner selbst, außerhalb unserer selbst, außerhalb dieser Welt, das uns trägt.
Mhm.
Das uns immer wieder auch Kraft gibt in Momenten, wo wir völlig am Boden sind. Und das merken wir auch hier in der Psychiatrie, wo Menschen erschöpft, völlig depressiv, suizidal hier sind, die keinen Ausweg mehr sehen, die dann irgendwie nach einem langen, dunklen Weg doch dann irgendwo wieder ein Licht sehen. Mhm. Also auch das sind Sterbemomente, oder?
Ja.
So dieses, nicht nur am Ende eines Lebens, wo dann in diesen Nahtoderfahrungen so beschrieben wird, dass sie ein Licht am Ende des Tunnels sehen, dass sie hinzieht, zu dem sie hingezogen sind. Auch im alltäglichen Leben erleben wir diese Momente.
Du hast erwähnt, dass jedes Sterben anders ist, also quasi wie jeder Mensch ein Individuum ist. Was sind so die Erfahrungen, die du gemacht hast? Weil du bist oft dabei im letzten Moment, quasi mit dem letzten Atemzug, wie die Menschen da sind. Siehst du da eine Erleichterung? Man sagt auch immer wieder, dass das ganze Leben sich wie ein Film abspielt, oder? Oder ich denke, es gibt Menschen, die wollen alleine sein zum Sterben und andere wollen, dass man sie noch hält und dass dann auch die Liebsten um sie herum sind, oder? Diese Erfahrung hast du sicher auch gemacht.
Genau, so individuell wie das Leben ist, so individuell ist auch das Sterben. Ich würde auch noch dazulegen, so wie man gelebt hat, so stirbt man auch ein Stück weit. Natürlich nicht alle, wenn man einen Unfall hat, dann vermutlich nicht. Aber
jetzt konkretes Beispiel.
Wenn das Leben, ja, es gibt Menschen, die sind für sich immer schon so diese Zurückgezogenen, die nicht viel um sich brauchen, die es auch gerne haben, wenn der Besuch dann mal weg ist.
Und die warten dann, bis er weg ist und erst dann sterben sie, oder?
Genau, die auch niemandem zur Last fallen wollen, die dann still und heimlich, sage ich mal, aus dem Leben gehen. Das gibt's, wo auch dann Angehörige völlig betroffen sind, dass sie nicht dabei waren, dass sie es nicht geschafft haben, ihn bis zum Schluss zu begleiten. Auch das ist unsere Aufgabe, dort auch immer wieder aufzuzeigen, Leute, im Letzten liegt diese Entscheidung beim Sterbenden selbst. Und wenn er oder sie für sich entscheidet, dann zu gehen, wenn niemand im Raum ist, dann war das ihre Entscheidung.
Du hast auch erwähnt, das wäre meine nächste Frage, dass du auch die Angehörigen begleitest. Oft ist es so, wenn der Mensch gestorben ist, der geliebte Mensch, dass es dann eigentlich noch was bräuchte, dass sie weiterhin begleitet werden. Aber ich glaube, das ist gar nicht möglich, oder?
Das machen wir hier nicht. Aber es gibt, also die Hospiz Vorarlberg hat unterschiedliche Angebote diesbezüglich, sehr, sehr gute Angebote. Es gibt Trauercafés, es gibt für Kinder Möglichkeiten über die Hoki Kinderhospiz Begleitung zu finden, die auch schon vor dem Sterben zum Beispiel eines geliebten Menschen, der Mama oder des Papas oder des Geschwisters, die Begleitung beginnen und danach weiter begleiten. Also wir sind im Vorarlberg auf einem guten Weg, was die Begleitung von Angehörigen danach betrifft.
Schön.
Also darauf weisen wir auch immer wieder hin, dass es diese Angebote gibt. Aber wir hier haben nicht die Möglichkeit. Das Einzige, was wir anbieten, ist einen jährlichen Gedenkgottesdienst für die im Vorjahr Verstorbenen im Haus.
Mhm.
Dazu laden wir unabhängig der Religion, also es werden auch die Muslime eingeladen, und alle Angehörigen, die hier im Haus einen geliebten Menschen verloren haben, werden eingeladen. Und es findet dann bei uns in der Kapelle ein Gottesdienst statt, der, also das ist keine klassische Eucharistiefeier, sondern das ist wirklich ein Ritual. Es wird jeder Name vorgelesen, für jeden Verstorbenen eine Kerze angezündet und das Ganze ist mit Musik unterlegt.
Mhm.
Und Es sprechen auch Personal über ihre Erfahrungen mit dem Tod im Haus. Also es ist ein schönes Miteinander, um auch die Menschen zu würdigen, die im vergangenen Jahr hier bei uns waren und dann hier versterben mussten oder sind.
Stichwort Gedenken. Wie wichtig erachtest du, dass man gedenkt? Oft sind ja zu aller Heiligen, aller Seelen, die Gräber werden geschmückt und die Friedhöfe sind voll mit Menschen. Unterm Jahr sieht es ein bisschen dünner aus. Ja? Was gibt den meisten Menschen Halt? Was ist so deine Erfahrung? So quasi Tipps, wie man mit dem umgeht, dass man jemanden plötzlich verloren hat, also sei es durch eine Krankheit, durch einen Unfall und so weiter. Ich denke, es ist ganz schwierig, wenn man kleine Kinder verliert oder wenn Eltern Kinder nicht überleben. Ja, hast du da irgendwas, wo du sagst, das könnte unseren Hörern helfen?
Puh, Ratschläge sind auch Schläge, sage ich immer. Also einerseits ist es wichtig, unabhängig von Religion, einen Trauerort zu haben. Einen Ort zu haben, an dem man hingehen kann, wo man trauern kann. Und jeder Mensch trauert anders. Es gibt Menschen, die müssen viel weinen. Es gibt Menschen, die werden sehr still, die brauchen, die ziehen sich zurück, die kapseln sich so etwas ab. Da muss auch das Umfeld sehr behutsam sein. Das bringt mich auch zum nächsten. Das Umfeld, die guten Menschen, die einem gut tun, sage ich mal, mit einzubeziehen in das, was einen trifft. Das darf man ihnen auch zumuten. Man darf jemandem auch zumuten, dass er sieht, wie jemand trauert und weint. Also von dem haben viele Menschen so die Scheu, Emotionen zu zeigen. Das sind wir in unserer Gesellschaft nicht mehr gewohnt.
Mhm, genau, ja.
Also wenn man fröhlich ist, wenn es einem gut geht, dann ja. Mhm. I feel happy. Das darf sein.
So quasi aber wie Gott, der Moll, oder? Das
Gott,
kann ja ganz
oder?
Viel, oder? Das ist Gott. Das, immer positiv, aber wenn man sagt nie, genau. Was, wenn es einem nicht gut geht, ja?
Genau. Und man ist auch peinlich berührt, wenn dann Tränen fließen, oder?
Mhm.
Als jemand, der das ansehen muss, wie auch der trauert. Ich plädiere dafür, dass wir das ablegen. Das hat dann auch solche Auswüchse, also für mich Auswüchse, dass wir zum Beispiel in unseren Todesanzeigen hineinschreiben, wurde im stillen Kreis bestattet, anstatt dass wir sagen, hey Leute, es gibt dieses Begräbnis, damit sich auch andere, die wir vielleicht nicht kennen, aber die den Verstorbenen gekannt haben, sich auch verabschieden können.
Ja.
Also die Möglichkeit, sich zu verabschieden, egal ob als Elternteil, der ein Kind verliert, vor, während oder nach der Geburt zum Beispiel oder auch später im Leben oder grundsätzlich einen geliebten Menschen zu verlieren, das braucht Verabschiedung. Das braucht auch ein Ritual zu sagen, jetzt gibt es einen Raum hier, wo wir gemeinsam den Abschied, und ich sage jetzt bewusst, feiern.
Mhm.
Auch das ist ein Feiern. Kein Feiern im völlig positiven Sinne, mit Party etc. Auch das gäbe es in Amerika,
ja,
oder
in anderen Berlin, Kulturen,
in anderen Kulturen,
oder?
Zum Beispiel, wo auch damit ausgedrückt wird, hey Leute, wir sind hier, aber es gibt die Hoffnung für diesen Menschen, der gegangen ist, dass er ein besseres Leben danach hat. Also einerseits einen Trauerort zu haben, auch ein Trauerritual zu haben, um Menschen zu haben, denen man es zumutet, diese Emotionen auszuhalten. Das sind so die drei Dinge, die ich sagen würde, die wären wichtig.
Ja, wir haben ja ganz andere Symbolik, weil du angesprochen hast, andere Länder und Kulturen. Also wir sind meistens bei Beerdigungen dunkel gekleidet, schwarz gekleidet. Wenn ich an Mexiko denke, Dia de los Muertos, man geht auf die Gräber, man übernachtet dort, man bringt Essen mit, man hört Musik, man singt.
Mhm.
Also es ist ganz ein anderer Umgang jetzt in der Karibik wie jetzt hier oder in anderen Kulturen, oder? Und wo man dann auch den Tisch deckt für den Verstorbenen und so gedenkt, oder? Also da gibt es, denke ich, viele Ansätze und.
Genau. Manchmal zeigt sich bei uns auch so dieses, dass wir auch das Fröhliche mit in das Sterben hineinnehmen. Ich erlebe es hier, wenn wir zum Beispiel Verabschiedungen feiern, wenn sich die Angehörige um mein Totenbett versammeln und wir noch gemeinsam beten, den Verstorbenen segnen und dann kommen die Geschichten. Wie derjenige war im Leben, was er in den letzten Jahren noch für Unfug getrieben hat, wo dann auch gelacht wird. Und dieses Lachen neben dem traurigen auch Platz hat und auch diesen Bogen spannt zwischen, es ist nicht alles nur traurig, sondern es kann auch schöne Seiten haben und es kann auch was Herzliches sein, wenn man sich dann in den Arm nimmt und miteinander Tränen des Lachens und des Weinens gleichzeitig weint.
Ja.
Also auch das gibt's bei uns in Ansätzen, aber man ist dann, sobald man dann wieder sich der Öffentlichkeit zeigt, doch lieber nüchtern, sage ich mal.
Ja, Advent. Wir befinden uns gerade im Advent, wollen das aufnehmen. Bald ist Weihnachten. Advent bedeutet ja Ankunft. Du hast mir eingangs eine kurze kleine Anekdote erzählt. Ich denke, die wäre ganz schön auch einfach auch das bewusst machen, oder? Wie das so ist mit der Tür. Kannst du das nochmal erwähnen? Mhm.
Ja, für uns Christen ist der Advent und das Warten auf den Herrn, das Warten auf Jesus Christus, der uns verheißen ist und der uns das Heil bringen soll.
Als Messias.
Ja. Oder als Messias. Und meine Kollegin hat auf die Tür unserer Kapelle in Anlehnung an dieses Warten hinaufgeschrieben, er kommt. Also diese Hoffnung, er kommt, er ist auf dem Weg. Ich wurde dann von einer Psychiatriestation angerufen mit der Bitte, diesen Satz doch zu entfernen, weil er für psychotische Patienten, also vor allem auch für Patienten, die einen Verfolgungswahn leiden, doch auch sehr fordernd sein kann und auch triggernd sein kann, dass sie sich verfolgt fühlen von diesem Er kommt. Und
was steht jetzt auf der Tür?
Momentan noch gar nichts, okay. Aber es wird ankommen.
Okay.
Es wird das Ankommen werden. Für mich ist also ich bin froh um solche Gespräche und auch um solche Gedanken, weil sie mir auch aufzeigen, dass es manchmal wichtig ist, auch wir als Christen unseren Blick auch zu ändern oder ändern zu müssen und auch das mit einzubeziehen, wo wir als Christen, als Christinnen leben und arbeiten. Sprich, für mich als Christin, die in einem psychiatrischen Krankenhaus tätig ist, eine Sprache zu finden, die zwar ausdrückt, dass er kommt, aber die nicht Angst macht, dass er kommt. Statt Droh, Frohbotschaft.
Oder?
Genau.
In anderen Worten.
Genau. Und das ist auch die Herausforderung, denke ich mir, unseres seelsorglichen Tuns, egal ob im Krankenhaus oder auch in den Gemeinden, in den Schulen, dass wir eine Sprache finden, die für die Menschen vor Ort verständlich ist. Dass wir unsere Botschaft übersetzen ins Hier und Heute.
Ja, das ist immens wichtig, denke ich, ja.
Und auch die Sprache von Weihnachten, oder? Dass uns ein Kind geboren ist, das klingt zwar schön und süß, aber was heißt das für heute, für jetzt?
In dieser schwierigen Zeit, oder?
Genau, auch in der Zeit, in der vieles in unserer Welt nicht sehr verheißungsvoll und schön ist, sondern eher trostlos und erschütternd, ernüchternd.
Dann sind wir wieder beim Thema Hoffnung, denke ich, oder?
Weihnachten ist die Botschaft der Hoffnung pur.
Was bedeutet Weihnachten für dich persönlich?
Weihnachten für mich heißt einerseits, zu Menschen zu gehen, die auf der Strecke bleiben, die nicht spüren, dass da jemand ist, der in einer Krippe geboren ist, inmitten von Stroh und Dreck, der in ihre Welt geboren ist, sage ich mal, und ihnen das irgendwie näher zu bringen. Das ist einerseits Weihnachten, andererseits natürlich auch das Fest in der Familie, das gemeinsam Singen, das gemeinsam Beten, das gemeinsam Essen und Trinken, das darf nicht fehlen. Weihnachten ist so dieses Menschwerden. Und Menschwerden, das müssen auch wir immer wieder.
Aufs Neue, immer wieder aufs Neue.
Mhm.
Und es ist ein Familienfest, oder? Habe jetzt herausgehört.
Ich möchte, ja, natürlich ist es ein Familienfest. Ich feiere mit meiner Familie, aber ich habe am 25. auch Dienst. Das heißt, ich werde am 25. arbeiten am Vormittag. Bewusst auch arbeiten, weil ich denke, dass es so viele Menschen gibt, die Familie nicht leben können. Ich mir die Frage auch stelle, was ist Weihnachten für Sie, wenn es nicht die Familie ist? Und Weihnachten darf es auch für diese Menschen werden. Und vor allem für diese Menschen werden.
Ja.
Oder?
Mhm.
Und darum ist es nicht nur ein Familienfest. Es ist ein Fest in der Familie, ja. Und es ist ein Freudenfest. Aber es gibt ja Momente und Menschen, die nicht freudig sind in dieser Zeit. Und auch für die darf es Menschen, oder genau für die darf es und soll es ein Fest der Hoffnung sein, dass es auch besser wird, dass sie wieder auf die Beine kommen, dass sie Mensch im umfänglichen Sinne sind und auch wieder werden.
Das sind schöne Worte und Gedanken. Vielleicht noch abschließend zum neuen Jahr. Hast du persönlich Neujahrsvorsätze oder Wünsche für das neue Jahr?
Ich bin ganz schlecht mit Neujahrswünschen. Das habe ich seit Jahren aufgehört, weil ich mich immer wieder selber enttäusche.
Mhm. Also mit den Vorsätzen.
Mit den Vorsätzen. Ja. Wünsche habe ich viele. Der größte vielleicht der, dass Menschen in Frieden miteinander leben. Nicht nur in der Ukraine und im Jemen und im Sudan und in Palästina und Israel, sondern auch in unseren Familien, in kleinen Kreisen.
Genau.
Wo ganz, ganz viel auch an Gewalt und
Leid,
an Konflikt da ist. Im Großen wie im Kleinen, dass wir miteinander friedlich leben würden können, sollen.
Schön. Liebe Juliana, ich danke dir für dieses Gespräch, für diese Gedanken und wünsche dir ganz viel Liebe und Kraft in all deinen Tätigkeiten.
Danke dir auch und frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Das war eine Folge von der Podcaster Bendy Köck. Das war eine Folge von der Podcaster Bendy Köck.